Eine kleine Sonderfolge Studio Blau-Gelb. Ulrich Wegner, der neue Aufsichtsratsvorsitzende von Eintracht Braunschweig, stellt sich im Podcast und erklärt, wer er ist und was er vorhat. Viel Spaß. Es ist Tag 3 für Ulrich Wegner als Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Braunschweig. Was macht der gute Mann? Setzt sich bei uns in den Podcast und erzählt alles, was er vorhat, wer er ist und wie wir die Eintracht wieder voranbringen wollen. Herr Wegner, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Und ich starte mal mit einer Frage, die vielleicht darauf hinzielt, Sie auch ein Stück weit besser kennenzulernen. Darauf bauen wir jetzt mal auf. Wenn wir vor einem Jahr Ihnen gesagt hätten, Herr Wegner, im Juni 2026 sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Braunschweig. Was hätten Sie gesagt?
Ja, dass Sie sehr schlecht in der Prognose sind.
Ja, das würde ich sogar zutreffen. Also wir prognostizieren und tippen ja häufig hier. Ich glaube, Tobi Feuerhahn hat in 2 Jahren genau einmal ein Spiel richtig getippt. Ja, dann. Alles andere war bisher Ausschuss.
Dann sollte er vielleicht aufhören, ne?
Ja.
Oder jedenfalls wenigstens für Geld.
Ist das schon Ihre erste Amtshandlung als Tobias Feuerhahn rausschmeißen? Okay, das kriegen wir hin, aber zum Glück sitze ich da am längeren Hebel. Ein Jahr zurückgeblickt, klar. Niemand hatte Sie auf dem Schirm. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? So wie ist der Weg dahin gekommen, dass Sie jetzt hier sitzen als neuer großer Boss von Eintracht Braunschweig?
Ja, also wenn ich da ein bisschen länger ausholen darf. Ich meine, der Fußballsport hat mich immer interessiert, nicht nur als Fan, sondern auch was die Hintergründe anbelangt. Der Vater meiner Tante war im Präsidium bei Eintracht Braunschweig für die Fußballabteilung zuständig zu Zeiten von Balduin Fricke. Mhm. Und da habe ich immer so als Teenie so mitgekriegt, was da so läuft. Habe dann auch meine Tante, die hatte am Kohlmarkt eine Lottobude und da war auch Ticketverkauf. Und da habe ich dann immer in der Nordkurve gestanden, weil die Südkurve, wurde mir immer gesagt, das ist viel zu gefährlich. Und da wehen auch viel zu viele Fahnen, da siehst du ja nichts als Kleiner und so. Und ich habe in der Zeit halt immer schon auch hinter die Kulissen geguckt. Ich habe Spieler kennengelernt, ich habe Funktionäre kennengelernt und das fand ich faszinierend. Und nicht, dass ich das irgendwie geplant habe, dass das so bleibt, es ist einfach passiert. Ich habe dann in der Folge immer wieder auch über meinen Beruf, gerade in Hamburg, Kontakt zu den Profivereinen gehabt, kenne da auch viele Funktionäre bis heute, die da sind. Habe mich beispielsweise bei der Fußball-WM 2006 als Volontär beworben und habe dort mit der UEFA und FIFA damals Tickets angeboten und die Akkreditierungen gemacht für die Presse. Das war total spannend. Und so bin ich auch mit Eintracht Braunschweig immer eigentlich in Verbindung geblieben auf der Sachebene. Wir haben insbesondere, wenn ich das so in den neuerlichen Zeiten nehme, zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Ich unterrichte ja nebenbei an der Leuphana-Universität und dort gibt es sehr viele Professoren, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Einer davon ist auch derjenige, der für die Nachhaltigkeitsstrategie für die DFL zuständig ist. Und da haben wir so ein bisschen uns die Bälle zugeschmissen. Und da habe ich damals schon mit dem Präsidium der Geschäftsführung gesprochen. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass ich angesprochen wurde. Eigentlich direkt, nachdem ich aus meiner operativen Aufgabe ausgeschieden bin. Und erst habe ich gesagt, nee, also ich brauche jetzt mal ein bisschen Luft und so, aber manchmal muss man ja die Situation nehmen, wie sie sind. Und in dem Falle habe ich mich dann zur Wahl gestellt und bin dann auch gewählt worden auf der Mitgliederversammlung. Ja, aber dann eigentlich mehr so mit dem Anspruch, erstmal Dinge kennenzulernen und nicht irgendwie mit der Vorstellung, hier in einer ja doch bald endenden Legislatur plötzlich hier den Vorsitz zu bekleiden.
Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nochmal einen Schritt vielleicht zurück. Sie sind hier in Braunschweig geboren, aufgewachsen, groß geworden in dem ganzen Kontext Eintracht Braunschweig auch und dann beruflich weitergezogen. Wie ist denn in der Zeit so die Verbindung auch zur Eintracht geblieben? Sind Sie auch nochmal hergekommen, dann um Spiele zu gucken, um hier etwas zu sehen und dran zu bleiben?
Ja, na klar. Also ich bin auch während meines Studiums in Göttingen, habe ich sogar noch in Braunschweig gelebt und bin immer ins Stadion gegangen, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Tickets konnte man ja auch kurzfristig kriegen meistens. Also das habe ich schon gemacht. Und ich habe ja auch meine Familie hier, Geschwister, Familie, also von daher Freunde. Ich bin immer wieder privat nach Braunschweig gekommen und auch sehr regelmäßig und habe dann natürlich auch Eintracht wahrgenommen.
Dann sind Sie jetzt jemand, der für Außenstehende als Wirtschaftsmann hierher kommt. Sie waren CEO einer Firma, die Milliarden umgesetzt hat, sind jetzt seit einem guten Jahr im Ruhestand. Wie sind Sie denn an die Spitze dieses Unternehmens gekommen? Wie wird man, mit welchen Eigenschaften, mit welchen Motiven wird man so ein Top-Manager?
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Gut, auch das, als ich damals, ich habe als Werkstudent gearbeitet bei Siemens und habe da beobachtet, wie so die Prozesse laufen, wenn jemand Urlaub beantragt. Und ich hatte mir immer vorgenommen, selbst zu bestimmen, wann ich Urlaub machen will. Und das war eigentlich dann mehr so das Karriereziel, um irgendwie so zumindest mal Abteilungsleiter zu werden oder so. Am Ende ging es immer, wie auch bis jetzt, immer um die Sacharbeit. Einfach Dinge anzunehmen, Aufgaben gut erledigen, neugierig sein, weitere Themen aufnehmen und dann kommen eigentlich die Jobs dazu als Folge und nicht als Start. Und so ist es dann halt in meinem gesamten Berufsleben so gewesen und auch den Job als CEO bei Krämer, bei dem Unternehmen, für das ich insgesamt 16 Jahre gearbeitet habe, den habe ich nicht angestrebt, weil ich dort mit dem Sohn des Gründers, die Firma wird dieses Jahr 80 Jahre alt, ganz tolles Unternehmen, ganz tolle Eigentümerfamilie, mit dem Eigentümer gemeinsam das Unternehmen führen wollte. Und er ist dann tragischerweise verstorben, 7 Jahre, nachdem wir zusammengearbeitet hatten. Und dann habe ich auf Bitten der Eigentümerfamilie das Unternehmen 9 Jahre weitergeführt.
Und da sind Sie jetzt aber vergangenes Jahr ausgeschieden und hatten wahrscheinlich eigentlich erst einmal andere Pläne.
Also es war tatsächlich so, der Job hat mich sehr gefordert. Ich habe auch sehr viel Freude daran gehabt, aber es blieb halt nicht viel anderes übrig. Und ich habe mich schon vor Corona mit der Frage beschäftigt, auch mit einem Coach, wie mein weiteres Leben und auch mein Berufsleben aussehen soll. Und da stand immer irgendwie auf der Agenda, dass ich mit um 60 aufhören möchte aus dieser doch sehr fordernden Tätigkeit. Mir hat das riesigen Spaß gemacht. Aber das schließt ja nicht aus, dass irgendwann dann auch mal gut ist. Und dort habe ich dann skizziert, was so nach dem Job passieren kann. Und auch da, wenn ich in den Unterlagen nachschaue, kam Antrag wahrscheinlich nicht vor.
Sondern, was waren eigentlich Ihre Pläne?
Gut, das ist ja so eine typische Entwicklung von ehemaligen Managern, dass sie dann in Beiräte, Aufsichtsräte gehen von Unternehmen. Vielleicht auch in meinem Falle, weil ich nun auch mit jungen Menschen viel zusammenarbeite. Ich habe selber auch 4 Kinder und mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, die jungen Leute zu unterstützen, dass sie sozusagen das Beste aus sich rausholen können. Und das war eigentlich eher so, dass ich, weil ich immer auch für Familienunternehmen gearbeitet habe, dass ich sozusagen der Next Gen, wie man so schön sagt, so ein bisschen in den Steigbügel helfe.
Und mussten Sie denn familiär auch Überzeugungsarbeit leisten, als dann die Möglichkeit kam, hier sich zu engagieren?
Auf jeden Fall habe ich das intern besprochen, hatte da auch volle Rückendeckung. Allerdings, seitdem jetzt Sonntagabend ist, also jetzt seit gut 3 Tagen, komme ich schon und muss da manchmal mit der weißen Fahne wedeln zu Hause, dass der Dorffrieden erhalten bleibt. Denn das Amt ist schon im Moment sehr fordernd.
Um in der Chronologie zu bleiben, Sie wurden im November gewählt als Nachfolger von Katja Wittfurt in den Aufsichtsrat, also der ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Mit eigentlich einem zeitlichen Horizont, der begrenzt war, weil jetzt im November wahrscheinlich 2026 wieder Wahlen anstehen, um die Brücke vielleicht zu schlagen, auch zu Eintracht Braunschweig. Wie fiel denn nach den ersten Wochen und Monaten im Aufsichtsrat Ihre erste Diagnose aus, was dort nicht so gut gelaufen ist? Aber vielleicht auch was gut gelaufen ist.
Gut, ich denke mal, also zunächst mal, was gut gelaufen ist, ich fange damit immer eigentlich ganz gerne an, weil ich positiv in die Welt blicke, das war die Aufnahme. Ich bin da sehr, sehr positiv und offen aufgenommen worden. Ich finde die Kultur im Verein grundsätzlich toll, das muss ich wirklich sagen. Aber was mir halt durchaus aufgefallen ist, dass die Strukturen, die sich der Verein gegeben hat, entweder teilweise nachgeschärft werden müssen oder aber auch in diesen Strukturen klarer gelebt werden kann. Und ich denke mal, wenn wir, und das sollte ja unser Ziel sein, dass wir uns mit Eintracht Braunschweig weiterentwickeln, dann braucht man eine Wachstumsprognose, eine gute und aber dementsprechend natürlich auch dann eine Organisation, die dazu passt.
Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden, um uns auch mitzunehmen, welche strukturellen Veränderungen Sie da womöglich anstreben oder in Gang setzen möchten?
Also zunächst einmal, wenn es um die Rolle des Aufsichtsrats geht, ist das aus meiner Sicht, auch wenn ich hier heute sitze, nach meinem Geschmack nicht richtig, dass der Aufsichtsrat sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Wenn ich mir das vorstelle als Geschäftsführer, dass mein Aufsichtsrat, was Gott sei Dank nie passiert ist, da in der Öffentlichkeit rumturnt und sich über operative Themen da befragen lässt, das ist nicht mein Verständnis von Führungsarbeit. Also der Aufsichtsrat sollte schon im Verborgenen arbeiten und die Geschäftsführer sind eigentlich die beiden, die das Operative ganz klar verantworten und aber auch eben das nach außen hin kommunizieren.
Der Fußball lebt ja von starken Figuren, die auch möglicherweise nicht mehr im Operativen, nicht mal im Aufsichtsrat sind. Beispiel Uli Hoeneß, der eigentlich als Vereinspatriarch da bei den Bayern immer noch über den Dingen schwebt, aber eigentlich ja gar nichts mehr zu sagen hätte und trotzdem alles bestimmt. Aber so einer wie Uli Hoeneß werden Sie hier nicht werden, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich bevorzuge das, hinter den Kulissen zu arbeiten. Ich hatte auch wirklich den Luxus, immer in herausgehobenen Aufgaben zu arbeiten und viel Verantwortung zu tragen, aber nie großartig in der Öffentlichkeit auftreten zu müssen. Wenn das notwendig ist, mache ich das. Aber dennoch, von der Aufgabenteilung sehe ich das ganz klar so, dass der Aufsichtsrat im Hintergrund den Rahmen setzt, die Ziele diskutiert mit den Geschäftsführern und natürlich dann überprüft, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Ist denn Eintracht Braunschweig nach Ihrer ersten Analyse auf dem richtigen Weg?
Also wenn ich jetzt zumindest mal auf die Saisonplanung schaue und das, was wir uns vorgenommen haben für das neue Jahr, für die neue Saison, sind wir, finde ich, gut unterwegs. Wir haben ein tolles Trainerteam. Wir haben jetzt erste gute Transfers getätigt. Wir haben auch weitere Transfers noch in der Pipeline. Wir haben auch, finde ich, eine ganz spannende zweite Liga in diesem Jahr, wo ich mich sehr drauf freue. Also auf dem Sektor würde ich mal sagen, haben wir einiges schon zu erwarten. Zeitgleich ist es aber auch so, dass wir, denke ich, gerade im Sport mehr Kompetenz brauchen, auch im Aufsichtsrat. Das ist sicherlich jetzt in der verbleibenden Zeit bis November nicht mehr darzustellen im Sinne von dem Onboarding eines weiteren Aufsichtsrates. Aber es ist eben durchaus möglich, dass man sich mit Personen umgibt, die eben genau diese Aufgabe jetzt noch wahrnehmen können, nämlich auch die Geschäftsführer, insbesondere unseren Sportgeschäftsführer hier zu fordern, zu Erklärungen aufzufordern, warum er welche Transfers macht und einfach als Sparringspartner zur Verfügung steht. Das ist sicherlich etwas, was wir zu ergänzen haben. In den anderen beiden Bereichen, die ich jetzt erstmal so in den Fokus nehmen würde, nämlich das Thema Infrastrukturentwicklung oder auch das Thema solide Finanzierung, da haben wir ja bereits in unserem Aufsichtsrat Ausschüsse, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da müssen wir sicherlich jetzt die ein oder andere Person nochmal nachbesetzen. Und nach meinem Geschmack können wir da auch noch ein bisschen die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen. Das ist jetzt auf jeden Fall vorgesehen.
Ein Vorwurf, der von außen oft an das Gremium Aufsichtsrat herangetragen wurde, ist, dass dort viele so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, dass weniger zusammengearbeitet wird und dass am Ende viel erzählt, aber wenig gemacht wird. Ist das etwas überspitzt, auch etwas, das Sie an bestimmten Stellen kennengelernt haben?
Gut, also ich halte das nicht für richtig, jetzt hier in der Öffentlichkeit so viel über meine Eindrücke dazu berichten. Ich gucke lieber nach vorne. Aber es ist natürlich schon Fakt, dass in einer Umgebung, sag ich mal, wo Strukturen nicht so klar definiert sind oder diese eben nicht gelebt werden, natürlich viel Raum ist, um sich da auszuleben.
Organisation ist eines Ihrer Top-Themen, wenn ich es richtig verstanden habe. Unterrichten Sie dazu auch in einer Professur? Wie konkret werden Sie denn da jetzt bei Eintracht drauf einwirken?
Also es ist ja zunächst mal so, als erstes sollten wir unsere Ziele klar definieren. Und da denke ich, haben wir einen relativ klaren Kompass. Wir wollen Eintracht Braunschweig als solide Mannschaft in der zweiten Liga etablieren. Eine Mannschaft, die überraschen kann, die vielleicht auch mal oben anklopft. So vermessen zu sein, zu sagen, wir spielen eine ruhige Saison, das finde ich schwierig. Dafür ist einfach die Leistungsdichte in der zweiten Liga viel zu eng und da werden sich Mannschaften, und wir haben es ja in der letzten Saison auch gesehen, plötzlich in Tabellenregionen wiederfinden, wo sie nicht gewagt haben, drüber zu träumen. Also das ist schon, ja.
Ja, Sie haben die beiden Geschäftsführer erwähnt. Jetzt setzt der Aufsichtsrat diese ja ein oder aus. Im Management eines Unternehmens ist das ganz häufig der Fall, dass bei ausbleibenden Ergebnissen einfach auch eine Geschäftsführung mal ausgetauscht wird. Sitzen die beiden denn fest im Sattel?
Also nochmal.
Also Wolfram Benz und Benny Kessel, um das nochmal
kurz also erstens, einzuordnen. Die sitzen beide fest im Sattel, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen von eben. Als erstes müssen wir die Ziele klar haben. Da habe ich eben drüber was gesagt. Das Zweite ist dann, dass man natürlich eine Organisation suchen muss, die zu diesen Zielen passt, die diese Ziele Realität werden lässt. Sonst wird das nachher Träumerei und dafür stehe ich nicht. Und dann wird es sicherlich notwendig, auch auf die Struktur zu schauen und zu gucken, wo wir uns hier ergänzen müssen, wo wir andere Akzente setzen müssen, wo vielleicht neue Arbeitsfelder entstehen, die wir noch gar nicht gekannt haben. Das ist sicherlich Teil der normalen Führungsarbeit.
Sportliche Ziele haben Sie definiert. Gibt es auch infrastrukturelle Ziele, die Sie uns schon mitteilen können?
Na gut, also jeder, der das Stadion regelmäßig besucht oder auch mal im Nachwuchsleistungszentrum ist, kann, glaube ich, erkennen, dass wir hier Nachholbedarf haben. Es ist eben halt nur die Frage, in welcher Schrittfolge wir das machen. Das sind ja schon Dinge, die es auch bedürfen, dass wir die breite Öffentlichkeit mitnehmen. Wir haben, was das Nachwuchsleistungszentrum angeht, ja, verglichen zu dem Stadion etwas überschaubareres Projekt, was sich vielleicht auch schneller umsetzen lässt. Das ist sicherlich eins der Themen, die wir schnellstens angehen müssen, auch in der Umsetzung. Und was das Thema Stadion angeht, ich meine, wir sehen ja in Deutschland, wie viele Vereine es hinbekommen, sich neue Stadien zu bauen. Und mir fehlen jetzt die Argumente, warum es das hier nicht klingen sollte. Aber da müssen wir sicherlich sehr behutsam umgehen. Und vor allen Dingen müssen wir auch erstmal auf den Tisch legen, konkret, was wir uns hier vorstellen. Und daran arbeiten wir. Also wir sind da noch im stillen Kämmerlein unterwegs, will ich mal sagen. Aber ich denke schon, dass wir in den nächsten Monaten dazu in der Lage sind, für beide dieser Projekte relativ klare Positionen zu beziehen.
Sie haben neues Stadion gesagt, aber das schließt natürlich, denke ich mal, die Sanierung des aktuellen Stadions mit ein. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwo neu gebaut wird.
Da muss ich mich präzisieren. Da geht es eindeutig natürlich um die Modernisierung unserer existierenden Umgebung.
Jetzt haben Sie eigentlich einen Sprint bis November. Dann steht die Jahreshauptversammlung an. Womit wären Sie denn zufrieden? Mit welchen 2, 3, 4, 5 Punkten, die bis dahin erreicht sind, wären Sie denn zufrieden?
Ja, also zunächst mal, ich denke ja gar nicht in so einer zeitlichen Dimension. Natürlich ist das ein Haltepunkt, den muss man sicherlich auch zur Kenntnis nehmen. Aber die Themen, die ich eben angesprochen habe, die gelten ja unabhängig davon, wann hier die nächste Mitgliederversammlung stattfindet. Und ich arbeite so, als würde es die gar nicht geben, sondern es sind einfach Dinge, die müssen gemacht werden. Und wie das nachher im November aussieht, wer da sich zur Wahl stellt und wer da wie gewählt wird, das werden wir dann sehen. Und ich arbeite jetzt nicht mit der Zielrichtung, im November irgendwas vorweisen zu müssen, sondern mir geht es darum, schnellstmöglich hier die richtigen Schritte einzuleiten, damit wir die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können.
Ja, jetzt ist mir ein Satz im Kopf geblieben, den Sie vorhin gesagt haben, auch zur Aufstellung des Aufsichtsrats, dass da auch mehr sportlich oder fußballerische Kompetenz benötigt wird. Jetzt steht mit Thorsten Sümnich jemand in der Öffentlichkeit auch schwer in der Kritik. Die Fans haben auch einen Banner hochgezogen, haben ihn auch immer wieder scharf kritisiert. Tut Ihnen so jemand auf zwischenmenschlicher Ebene dann auch leid, weil das natürlich auch nicht schön ist, auf so einem auf so einem öffentlichen Feld kritisiert zu werden?
Also ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo ja auch viel über Achtsamkeit gesprochen wird, über Miteinander, finde ich das schon schwierig zu erleben, wenn da Personen mit ihren Namen sozusagen an die Wand genagelt werden. Andererseits muss man natürlich auch diejenigen verstehen, die das gemacht haben. Da sind offensichtlich einige Haltepunkte vorher übersehen worden, wo man hätte vielleicht schon früher in den Dialog gehen können. Menschlich tut mir das natürlich leid und das würde ich niemandem wünschen in der Öffentlichkeit. Gerade dann auch, wenn man sich hier in der Braunschweiger Stadtgesellschaft ja jeden Tag bewegt. Das ist ja so ein bisschen mein Vorteil, dass ich ja auch mal so eine Außenperspektive einnehmen kann, weil ich ja doch eine Stunde Fahrzeit habe oder ein bisschen mehr, um hier Braunschweig zu erreichen. Das finde ich schon menschlich schade.
Aber fachlich, um die Brücke zu schlagen, gibt es schon auch Anhaltspunkte für diese Kritik? Weil Sie ja selbst, auch wenn Sie also, auch selbst sagen, Sie brauchen auch da mehr.
Ja, aber das ist ehrlich gesagt ein Thema, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ich bin mit Thorsten Sümnich, den ich menschlich sehr schätze, in einem guten Austausch. Ich habe nur darum gebeten, dass wir relativ schnell hier zur Ruhe kommen und dieses Thema einfach nicht mehr stattfindet. Da knüpfe ich an das an, was ich eingangs sagte. Ich finde, Aufsichtsratsthemen oder Personalien innerhalb des Aufsichtsrats sind kein Thema der Öffentlichkeit.
Okay, jetzt gibt es für Sie persönlich eine riesige Chance, in diesen nächsten 150 Tagen, je nachdem, wann genau die JHV terminiert wird, hier richtig was voranzubringen. Wie sehen Sie es für sich persönlich? Ist da auch Druck vorhanden oder ist es vor allem Lust, auch etwas zu verändern aus einer Position heraus, die ja vielleicht gar nicht so eine große Erwartungshaltung mit sich bringt?
Ja, also ich schaue einfach, und da hatte ich ja nun in der Zeit genug Gelegenheit, das zu beobachten und darüber nachzudenken, was, seitdem ich da im Aufsichtsrat bin, was so die Themen sind. Und für mich ist immer so der Kompass, habe ich die Beinfreiheit, die Themen zu bearbeiten, zu gestalten, so wie ich mir das vorstelle, nicht alleine, sondern natürlich immer im Team. Mhm. Und kann ich einen Wirkbeitrag leisten, der uns nach vorne bringt? Das ist für mich der Gradmesser und alles andere kommt ja danach. Und ich habe unheimlich Spaß daran, Ziele zu erreichen, auch Ziele zu übertreffen. Ich meine, ich habe ja nun in meinem Wirtschaftsleben immer auch in Wettbewerbssituationen mit anderen Unternehmen gearbeitet und da ging es immer darum, den anderen auszuperformen, im Regal mehr Platz zu haben, wenn es um Markenartikel geht, oder einfach günstiger einzukaufen, teurer zu verkaufen und so. Das sind schon Dinge, die ganz tief in mir drinstecken und dementsprechend ist das eben eine intrinsische Motivation, die mich jetzt treibt, hier die Dinge nach vorne zu bringen, auch viele Menschen kennenzulernen. Ich meine, gestern habe ich den Tag damit verbracht, im Wesentlichen intern zu kommunizieren. Jetzt bin ich hier bei Ihnen und als nächstes steht bei mir ganz klar der Kontakt zu Sponsoren, zu Wegbereitern, Mitstreitern, zur Politik auf dem Programm. Da freue ich mich auf viele interessante Begegnungen und ich bin ganz sicher, dass dieses Zielbild, dass wir uns verfestigen wollen in der zweiten Liga, dass wir mit einer modernen Infrastruktur unterwegs sein wollen, dass wir auch solide finanziert sein wollen. Ich denke, das ist doch ein Zielbild, was einen breiten Konsens verdient hat. Und dann geht's ja am Ende nur noch um die Frage des Wie. Und das ist natürlich hier in der Tat ein großer Unterschied zur Arbeit in einem Unternehmen, weil so gefühlt hier ist schon so 20.000, 30.000 Leute ihre Meinung äußern, was auch völlig legitim ist. Ich meine, der Fußballverein Eintracht Braunschweig ist für viele, wie für mich ja auch, Heimat, Identität und damit identifiziert man sich und dann ist es ja völlig klar, dass man sich dann auch inhaltlich dazu äußert, aber irgendwo muss man das ja dann auch alles bündeln, kanalisieren und auch Entscheidungen treffen, die im Zweifel auch nicht allen passen.
Wir haben über sportliche Ziele schon gesprochen, infrastrukturelle Ziele. Der dritte Punkt, den Sie vor sich hatten, waren noch die wirtschaftlichen Ziele, die Sie eben auch noch mit angerissen haben. Kann denn durch Sie jetzt auch Benjamin Kessel nochmal mit einem größeren Geldbeutel im Sommer losmarschieren gehen und Spieler holen? Oder wie kann man sich Ihren direkten Impuls dort auch vorstellen?
Gut, in der Kurzfristigkeit müssen wir sicherlich mit dem finanziellen Rahmen zurechtkommen, den wir uns budgetiert haben. Aber ich denke schon, dass wenn wir hier das Momentum nutzen und auch die ganzen Themen, die mit der Eintracht verbunden werden, in so einen positiven Kontext überführen, dass dann auch die Bereitschaft steigt, sich da zu engagieren. Und das sollte uns dann helfen. Am Ende, das dürfen wir eben nicht verkennen, ganz klar. Ich meine, Fußball ist auch mit Geld verbunden und da müssen wir Mittel generieren, ohne dabei unsere Identität an den Nagel zu hängen. Und gleichzeitig denke ich, dass wir auch im sportlichen Bereich selber, das ist ja immer so, finde ich, so ein Feld, was ein bisschen Beachtung verdient. Wir wollen auch da idealerweise günstig Spieler einkaufen, sie entwickeln. Mit uns gemeinsam sollen sie ihren Weg gehen. Aber wenn es nachher so ist, dass die Spieler sich schneller entwickeln als der Verein, dann sollten wir dann von entsprechenden Transfererlösen profitieren. Also ich sehe das schon auch als Wertschöpfungsmodell, sprich der Wert der Mannschaft sollte steigen. Das muss ganz klar der Anspruch sein.
Der Weg ist natürlich auch riskant, kann man sagen, auf Spieler zu setzen, die eben noch nicht so viel vorgewiesen haben wie jemand, der schon seine 200-300 Zweitligaspiele gemacht hat oder 20-40 Tore geschossen hat. Aber so, wenn ich es richtig verstehe, ist dieser Weg ein Stück weit auch alternativlos, oder?
Naja, erstmal ist es ja eine Frage der Mittel, die man hat. Und zweitens ist es aber auch eine Frage der Identität des Vereins. Ich finde, dass wir, wenn wir uns als Entwicklungsverein verstehen, hier ganz gute Beispiele haben. Das fängt bei unserem Sportdirektor Benjamin Kessel an, der bei uns die Chance gekriegt hat, in die Erstverantwortung zu gehen. Das geht bei Lars Konetka weiter. Und wir haben wir haben sicherlich auch viele junge Spieler, denen wir einfach die Chance geben. Und natürlich ist da möglicherweise die Flop-Rate höher, als wenn ich gestandene Spieler einkaufen kann, wie das jetzt Wolfsburg macht. Das ist nicht unser Weg.
Gehen Sie denn auch direkt in so ein 1-zu-1-Coaching mit den Geschäftsführern? Sie haben ja wahrscheinlich in Ihrer Karriere viele Geschäftsführer begleitet und auch wachsend sehen und ihnen dabei geholfen. Ist das bei Ihnen jetzt auch konkret so vorgesehen, dass Sie die beiden, ich meine, die sind beide noch jung, Wolfram Benz und auch Benjamin Kessel, die haben noch einige Jahre vor sich. Hilft es da auch, wenn Sie als jemand, der von extern reinkommt, ihn vielleicht den challenged einfach?
Gut, ich meine, ich habe, wie gesagt, mein Berufsleben bei Familienunternehmen verbracht, für Familienunternehmer gearbeitet, die sich in der Regel, wenn sie ein Unternehmen gegründet haben, ich habe immer gesagt, unter jeder Fußmatte auskennen und dementsprechend bin ich es gewohnt, auch in die Details zu gehen, ohne aber dort einzugreifen. Es geht mir einfach nur ums Verstehen, ums Challengen, ums Befähigen. Darum geht es mir. Ich möchte in keiner Weise operativ hier in die Verantwortung eingreifen. Und daraus resultiert selbstverständlich, dass ich regelmäßig mit den Geschäftsführern im Gespräch bin.
Die Fans spielen eine wichtige Rolle bei Eintracht Braunschweig. Haben Sie sich dort auch schon vorgestellt? Und wie haben Sie es dort auch wahrgenommen? In den Kreisen.
Also Fans sind wir ja alle und dementsprechend fühle ich mich auch unseren Fans zugehörig und mir war es auch ein Anliegen, als ich dort begann im November relativ schnell Kontakt zu den Fans, zur Fanorganisation aufzunehmen. Das habe ich auch gemacht, das hat mir riesigen Spaß gemacht und das ist am Ende ist es ja so, es müssen ja alle Seiten sagen wir mal, auf der Platte bleiben. Ich denke da immer an so eine Langspielplatte, auf der alle Stakeholder stehen, ob das Spieler sind, ob das die voll angestellten Mitarbeiter sind, ob das die Fans sind, die Öffentlichkeit. Das muss sich irgendwie die Waage halten und dementsprechend ist es für mich selbstverständlich, dass wir mit allen denjenigen, die irgendwie mit dem Verein zu tun haben, sprechen. Und da natürlich in allererster Linie auch unsere Fans ganz, ganz wichtig. Ich achte das sehr, wie die Fans sich hier für den Verein reinhauen, ob gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich denke an die Fans, wenn sie nach einer derben Auswärtsniederlage dann den Heimweg antreten und dann so denken, Mensch, wie habe ich wieder meinen Tag verbracht? Also das ist für mich da, das verstehe ich schon. Aber auch da nochmal gilt, wir müssen die Balance halten. Am Ende ist es die Geschäftsführung, die entscheidet, welche Wege wir einschlagen.
Die Fans und auch im Umfeld, es hat sich in den vergangenen Jahren ja so eine Art Gen hier ausgebildet, so ein bisschen wir springen dem sportlichen Tod so gerade so von der Schippe und überleben sportlich. Trotzdem irgendwie ist es auch Ihre Aufgabe, Sie haben das Wort vorhin benutzt, Momentum in so ein eher progressives Narrativ zu überführen und so ein, ey, jetzt geht's los, es verändert sich jetzt wirklich mal zu drehen?
Ja, naja gut, also ich finde, so ein Erfolg oder so ein Drehen, das kann man nicht per Dekret verordnen. Es ist schon so, das geht mir nicht anders. Ich meine, bei dem letzten Spiel auf Schalke, ich hatte nun keine Gelegenheit, da hinzufahren aus familiären Gründen, war ich dann gegen Ende des Spiels mit meinem Laubhuster im Garten unterwegs und meine Frau rief hinter mir, was machst du da? Erstens ist Sonntag und zweitens ist da gar kein Laub und so. Ich meine, das war ja wirklich kaum auszuhalten, wie das da so war. Und im Jahr davor war es ja nun auch nicht wesentlich anders. Dass wir das vermeiden möchten, das ist ja völlig klar. Aber das ist am Ende Ergebnis harter Arbeit in vielen kleinen Details. Und wie ich eingangs sagte, wir haben eine enge zweite Liga auch im kommenden Jahr und ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir gut aufgestellt sind und auch vielleicht sogar überraschen können.
Wie können wir uns denn vorstellen, dass Sie sich nach so arbeitsreichen Tagen und Wochen auch mal entspannen? Sind Sie jemand, der dann abends nochmal Paddel spielen geht oder rudern oder ein Buch? Wie sehen da Ihre Arten und Weisen aus, sich zu entschleunigen?
Ja, also wenn ich jetzt noch über unkanalisierte, überschüssige Energie verfüge, dann mache ich Sport. Ja. Aber ich verbringe auch viel Zeit mit insbesondere meiner Familie, meinen Kindern. Das gibt mir sehr viel und die haben einfach auch eine völlig andere Perspektive auf das Leben und das tut mir dann sehr gut. Also das ist ja etwas, ich meine, so viele Jahrzehnte in internationalen Leitungstätigkeiten unterwegs zu sein, ohne irgendwie das Korrektiv zu haben, das geht ja gar nicht. Also von daher bin ich da gut versorgt.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal auf den November kurz blicken, ist für Sie schon klar, dass Sie dort auch final antreten werden, um nochmal richtig gewählt zu werden?
Also es ist natürlich der Anspruch, hier eine Arbeit zu leisten in den nächsten Monaten, die überzeugt und die es auch dann rechtfertigt, dass wir mit einem Ansatz, mit einem Team in die nächste Legislatur gehen. Welche Rolle ich da spiele, natürlich bin ich bereit, das Amt auch weiterzuführen, wenn das gewollt ist, und ich werde auch inhaltlich alles dafür tun, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn sich da andere zeigen, die gerne da mitmachen möchten, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende gilt es ja, wenn wir besser sein wollen als andere Mannschaften, dann reicht es nicht nur, dass wir auf dem Platz besser sind, sondern wir brauchen auch die bessere Geschäftsführung und wir brauchen auch den besseren Aufsichtsrat.
Ich drücke die Daumen, wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier gleich vorbeizuschauen, und ja, wir werden das eng verfolgen. Schönen lieben Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.